So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Und heute wollen wir mal das Thema authentisch ganz besonders auf den Prüfstand stellen, denn wir brüsten uns ja alle gerne damit, authentisch sein zu wollen und auch authentisch sein zu müssen. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das insbesondere für Menschen, die ja gewisse Herausforderungen in ihrem Leben haben, die es ihnen vielleicht auch manchmal schwer machen, authentisch zu sein? Wie reagiert die Gesellschaft darauf? Und warum haben wir eigentlich noch so oft das Gefühl, dass es uns schwer gemacht wird, wirklich wir selbst zu sein? Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast mit dabei, Marcel Friederich. Marcel ist Journalist, Keynote-Speaker, Mentor und natürlich Initiator des Mutmacher-Projekts. Marcel wird ein Buch rausbringen, das im November erscheinen wird. Ich habe exklusiv schon mal vorab eine Online-Version davon erhalten, konnte da schon mal reinlesen und muss sagen, ich bin begeistert von der Offenheit, die Menschen dort in diesem Buch an den Tag legen. Aber worum es sich hier genau handelt, soll euch Marcel natürlich gerne selbst erklären. Und deswegen begrüße ich ihn nochmal recht herzlich. Hallo Marcel, schön, dass du dabei bist.
Hi Patrick, freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Marcel, erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen was von dir. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo kommst du her? Was machst du so, dass die Leute dich einfach mal kennenlernen können?
Bei einem Podcast ist ja fies, du siehst mich nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber stell dir vor, du willst lachen und das funktioniert nicht so ganz und das lacht vielleicht nur eine Gesichtshälfte. Und da denkst du ja, puh, das ist aber komisch, das ist aber schräg. Mir geht's bei jedem Lacher so. Mir fehlen in der linken Gesichtshälfte Nerven. So bin ich auf die Welt gekommen. Seit Geburt an lebe ich mit dem Möbius-Syndrom. Und ich habe ein schräges Gesicht, ein schräges Anderssein. Und das habe ich lange Zeit als etwas ziemlich Doofes, Komisches angesehen und hatte keine leichte Kindheit und musste meinen Weg so finden. Und inzwischen bin ich total stolz drauf und bin auch stolz zu sagen, ich liebe mein Lachen. Und das habe ich jetzt auch zu meinem Beruf gemacht.
Du hast es gerade angesprochen, gerade so in der Kindheit und Jugend war das für dich ein Riesenthema. Gib uns mal ein Gefühl, was bedeutet das, wenn man, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Makel nennen darf, wie würdest du es nennen, wenn man diese Besonderheit mit sich trägt, was bedeutet das?
Das war für mich immer ein Gefühl von riesengroßem Makel, so auszusehen wie ich. Ich dachte, ich bin weniger wert als andere. Ich dachte, ich, wie so beim 100-Meter-Lauf des Lebens, habe ich so mir vorgestellt, da stehen viele an der ganz regulären Startlinie und ich stehe 20, 30 Meter hinter der Startlinie, weil ich einfach weniger wert bin, schwierige Voraussetzungen haben, durchs Leben zu gehen und ich muss mehr Schritte machen, ich muss mehr tun und mehr leisten, um irgendwie dem Rückstand dieser 20, 30 Meter aufzuholen, um irgendwie an diese Startlinie zu kommen, geschweige die anderen mal irgendwie zu überholen. Nie dran gedacht. Nein, das war immer so ein Gefühl von, ich bin weniger wert und ich muss mich ranrobben. Und ja, Schulzeit war natürlich, wie man sich das fast schon vorstellen kann, geprägt von doofen Sprüchen. Heutzutage würde man von Mobbing sprechen und das ja, hat mich sehr geprägt und ist jetzt zu meinem Antrieb geworden, das ins Positive umzukehren.
Wann war aus deiner Sicht der Punkt da, wo du selbst als Mensch realisiert hast, ich bin anders, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ist das schon im Kindergarten der Fall? Fängt das erst in der Schule an? Ist das erst in der Pubertät ein richtiges Thema? Wie darf man sich das vorstellen?
Es war anfangs noch gar nicht so absehbar, weil ich tolle Unterstützung von meiner Familie hatte, von meinem Bruder. Es ist ja immer so diese Frage, wie geht deine Familie, die engsten Menschen mit dir um? Die hätten mich auch zu Hause wegsperren können, aber die hat mich toll unterstützt. Zum Fußballtraining gefahren, zum Tischtennistraining, sodass ich auch bei uns im Ort, kleiner 5000-Einwohner-Ort, auch völlig normal unterwegs war, dort in der Grundschule war. Das war völlig in Ordnung. Schwierig wurde es dann, also ich komme aus der Rhein-Main-Region, wie man mir an der einen Stelle vielleicht durch das eine oder andere dialektische Wort auch mal erkennt. Ich bin in Mainz dann auf die weiterführende Schule gegangen und in der 5., 6. Klasse habe ich dann gemerkt, ja, gerade so die älteren Schüler, so die Siebtklässler, die Achtklässler, die haben mich dann komisch betrachtet. In meiner Klasse selbst ging es, aber die Pausen, die waren häufig die allerschwierigsten Momente.
Und dann ist der Marcel aber aufgewachsen, und das habe ich auch in deinem Buch gelesen und fand das mega spannend, und hat sich dann aber doch dafür entschieden, einen Berufsweg einzuschlagen, der doch viel mit Öffentlichkeit zu tun hat. Wie kam es dazu? Warum hast du dann doch gesagt, ich zeig mich aber?
Es rührte daher, dass mein eigentlicher Traumberuf Fußball-Bundesliga-Torwart gewesen ist. Da ich nicht nur im Gesicht eine Behinderung habe, sondern auch an manch anderen Stellen, unter anderem verkürzte Finger an der linken Hand habe. Das ist für einen Torwart nicht ganz so förderlich. Mhm. Deshalb, ja, ich habe im Nachwuchs beim Heimatort gespielt, aber irgendwann auch mit 12, 13 bin ich dann auf die Bank abgeschoben worden und habe dann gemerkt, okay, Fußballtorwart wird es nicht. Aber da habe ich gemerkt, ich kann ja trotzdem mein Interesse am Fußball, am Sport nutzen, um das gewinnbringend für mich einzusetzen. Und so wurde dann Journalismus für mich zur Kraftquelle, weil ich dann gesagt habe, hey, ich will erstmal bei der Lokalzeitung ein Praktikum machen, habe meine ersten Berichte über Lokalfußball geschrieben und das hat mich stolz gemacht, wenn dann montags in der Zeitung irgendein Spielbericht von mir abgedruckt war, und da stand dann im Autorentitel von Marcel Friedrich. Dadurch habe ich mir Kraft geholt. Das war mein Weg raus aus diesem Mobbingstrudel. Und dabei habe ich mir aber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, dass ich dadurch natürlich in die Öffentlichkeit rücke und eigentlich das, was ich verstecken will, mein Gesicht ja per se immer wieder sichtbar ist. Und wenn ich mich zurückerinnere, es gibt so viele Fotos, die ich auch regelmäßig herauskrame, die gemacht wurden mit Sportlerinnen, Sportlern, Top-Persönlichkeiten, egal ob Manuel Neuer, Dirk Nowitzki, ich könnte viele Namen, das wäre jetzt Name-Dropping, nennen, die ich treffen durfte und interviewen durfte auf meinem Lebensweg, da schaue ich total starr. Ich habe mich auf Fotos nie bewusst getraut zu lachen. Und wenn ich das heute betrachte, denke ich mir, da sind wir wieder beim Stichwort authentisch. Ich war da zwar erfolgreich, ja, kannst du sagen, ich war erfolgreich mit dem, was ich getan habe, weil ich mich immer angetrieben habe, weil ich ja besser sein wollte oder musste als andere. Dadurch war ich im Job irgendwie erfolgreich. Aber authentisch war ich 0,0.
Aber dann kam ja irgendwann dieser Moment mit dem Foto mit Shaquille O'Neal, richtig? Wo du im Buch auch beschreibst, das war der erste Moment vielleicht sogar, in dem du auf so einem Foto dann doch gelächelt hast. Wie kam es dazu?
Ja, gut, im Buch, genau. Schön, dass du es rausgefiltert hast, weil das ist schon für mich eine sehr richtungsweisende Sequenz gewesen ist, dieses Treffen mit einer Person, 2,20 Meter auf 2,20 Meter. nicht jeder draußen wird die Person kennen, ist aber einer der besten Basketballspieler, die die Welt je gesehen hat und gleichzeitig eine der witzigsten Personen. Und wir haben uns im Interview getroffen und ich frage Shaquille O'Neal, ob wir noch ein Foto machen können, und er grinst komplett in die Kamera und ich konnte natürlich nicht anders, als auch mitzugrinsen. Und ich war stolz auf das Foto und poste dieses Foto natürlich auch bei Social Media. Und nach einer Stunde habe ich es wieder gelöscht, weil ich Angst hatte und weil ich mich geschämt habe, weil ich nicht wollte, dass die Öffentlichkeit mein schräges Ich so sieht. Mhm. Und das waren dann, ja, das waren dann immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, puh, also wenn du so mit dir umgehst, wenn du so wenig Selbstakzeptanz, so wenig Selbstrespekt mit dir hast, dann wirst du vielleicht weiter in irgendeiner Weise erfolgreich durchs Leben gehen. Aber gesund ist das nicht.
Was ich besonders spannend fand in dem Buch ist, es gab ja schon viele Wendepunkte und Momente, wo so ein Umdenken bei dir eingesetzt hat, wo du dich dann auch wieder getraut hast, ein Stück weit in die authentischere, normalere Richtung zu gehen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber eine Sache hat mich besonders gefesselt, und das war, du beschreibst in dem Buch, dass es eine ganz kurze Phase in deinem Leben gab, in der du tatsächlich selbst zum Mobber geworden bist, damals in der Schule. Ja. Magst du darüber sprechen?
Ja, unbedingt. Das ist mir sogar auch wichtig, weil ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass die Mobbereien meistens mich von Älteren getroffen haben. In meiner Klasse ging es eigentlich, weil man hat sich in meiner Klasse andere Mobbingopfer gesucht. Man andere Ziele, Mobbingziele. Unter anderem einen Jungen mit Schuppenflechte, den man Schuppi nannte. Und einen Jungen, der ja ein bisschen breiter gebaut war, den man Big Mac nannte. Und wenn ich sage Mann, dann war ich da eben auch mit dabei. Ich war nicht derjenige, der die Namen konzipiert hat. Aber ich war natürlich froh, dass ich nicht das Mobbing-Ziel gewesen bin. Und deshalb war es für mich einfach, der Mehrheit anzugehören. Ah, okay, es trifft ja nicht mich, dann okay, schnell mal Teil der Mehrheit und jo, hier, Schuppi und Big Mac, ihr Doofen, da war ich natürlich schnell mit dabei. Einfach aus reinem Selbstschutz. Wenn ich das heute betrachte, ist mir das peinlich hoch 10. Und dennoch ist es mir wichtig, auch darüber zu sprechen und klarzumachen, ich war auch kein Kind der Traurigkeit oder kein Kind von Traurigkeit, und wir haben alle unsere Leichen im Keller liegen. Und trotzdem ist es wichtig, auch darüber zu sprechen und zu reflektieren, was hat man selbst vielleicht auch schon nicht so gut gemacht, nicht so toll gemacht, und was kann man daraus lernen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, auch darüber zu sprechen. Es ist schön, dass du fragst, aber unbedingt über sowas muss man auch sprechen.
Ja, weil ich glaube, das gehört ja auch, oder das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil deiner Geschichte tatsächlich, weil wenn man sich vor Augen führt, dass du letzten Endes von einer Art Opfer zum Täter geworden bist und jetzt zu jemandem geworden bist, der ein riesengroßes Mutmacherprojekt startet und sagt, nein, das war falsch damals. Ich muss mich mit für die Menschen engagieren, die tagtäglich mit diesen Themen zu kämpfen hat, die von anderen Menschen kleingeredet werden, gemobbt werden, und hast dich dann entschieden, dieses Mutmacherprojekt zu starten. Das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt werde ich hier der Mutmacher, ich starte jetzt dieses Projekt?
Ich versuch's so knapp wie möglich zu raffen. Es haben sich dann irgendwann mal viele Träume erfüllt. Ich hab ja realisiert, dass ich meinen beruflichen Weg als Journalist, als Medienexperte bei Europas größter Sportzeitung, der Sportbild, bei Fußballclubs wie Schalke, wie Leipzig, als Chefredakteur bei einem Basketballmagazin, zuletzt als Kommunikationsleiter der Dachorganisation der Fußball-Bundesliga, da durfte ich mir so viele Träume erfüllen, und habe aber realisiert, all das ist nur zustande gekommen, weil ich beim 100-Meter-Lauf des Lebens ja immer gedacht habe, ich muss ja diese 20, 30 Meter aufholen. Ich muss ja immer mehr gehen als andere. Ich muss ja immer besser sein als andere. Ich muss mich pushen, um irgendwie auf gleicher Höhe zu sein. Und deshalb habe ich spätestens nach 3 Jahren irgendwie meinen Job auch immer gewechselt, weil wenn ich gemerkt habe, es entwickelt sich nicht so, wieder nicht der nächste Schritt so schnell, wie ich mir das erhofft habe, dann war ich rastlos. Und diese Rastlosigkeit änderte sich durch den Moment, als ich damals dann zur DFL, der Dachorganisation der Fußball-Bundesliga, kam, 21. Und ich ja immer diesen Traum hatte, ich will Fußball-Bundesliga-Torwart werden. Der Traum hat ja nicht funktioniert, ich habe es ja schon erwähnt. Und dann komme ich aber dort in dieses Gebäude, gehe an die Kaffeemaschine im 5. Stock. Und an der Kaffeemaschine vorbei ist auf der linken Seite hinter der Glasvitrine die Meisterschale. Und dann habe ich mir gedacht, okay, puh, Marcel, jetzt hast du es doch eigentlich geschafft. Jetzt hast du doch eigentlich geschafft, dein alternativer Traum, Medienexperte, Journalist, jetzt bei der Fußball-Bundesliga, dein alternativer Traum ist so dermaßen in Erfüllung gegangen. Wahnsinn. Zur gleichen Zeit bin ich Anfang 21 mit meiner heutigen Partnerin zusammengekommen, Carina. Und der kleine Marcel hat sich ja auch immer wieder überlegt, wer will denn mal so einen schrägen Typen wie mich haben als Partnerin? Wie will denn niemand haben? Und dann kamen so diese beiden Sachen zusammen, Traumjob und eine wundervolle Partnerin. So, und was machst du jetzt? Muss ich dann immer weiterhin noch kompensieren? Muss ich dann weiterhin überlegen, was sind die nächsten Schritte? Muss ich wieder bald den Job wechseln? Und dann habe ich gedacht, nee, ist doch eigentlich jetzt alles perfekt. Und diesen Zustand kannte ich ja nicht, weil ich ja vorher dieser Rastlose war. Und das war der allererste Moment, wo ich mal so ein Stück weit in eine Selbstreflexion gegangen bin. Und mal so ein bisschen überlegt habe, wie kam das denn eigentlich, dass du jetzt hier diesen Weg gegangen bist? Das kam einfach durch Kompensation. Kompensation, Wegschieben meiner Behinderung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist das denn eigentlich für eine Behinderung? Die begleitet dich jeden Tag, jeden Morgen, 24/7. Und ich wusste nicht, was das eigentlich für ein Syndrom ist, mit dem ich da lebe. Mhm. Und so ist dann Schritt für Schritt so ein Dominostein nach dem anderen gefallen, weshalb ich heute mit dir in diesem Podcast über das Mutmacher-Projekt sprechen darf.
Das heißt, du hast dich tatsächlich viele Jahre lang von deinem eigenen Anderssein abgelenkt durch Karriere, durch Kompensation, wie du es nennst, und bist erst ziemlich spät, 2021, sagtest du, glaube ich, gerade, dazu übergegangen, dich mal wirklich mit dir selbst zu beschäftigen, mit dem, was wirklich wichtig für dich ist?
Ja, also da stellt sich die Frage, was ist einem wichtig im Leben? Vorher waren mir immer wichtig, tolle Interviews zu führen mit den großen Sportstars, bei ganz vielen Sportevents auf der ganzen Welt zu sein. Ich habe so auch lange Zeit als freier Journalist immer diesen Weg geführt, dass ich sehr häufig 3-4 Mal pro Jahr in die USA geflogen bin und mir Reiserouten so konzipiert habe, dass ich viele Sportevents miterleben durfte, Geschichten mit nach Hause gebracht habe, Interviews mit nach Hause gebracht habe, dadurch sozusagen mich finanziert habe oder die Reisen so null auf null rausgekommen. Und das hat für mich gezählt. Darüber habe ich mich identifiziert. Marcel, der Sportexperte, der Journalist, der Medienprofi. Aber Marcel, der Mensch Marcel. Und da werfe ich wieder den Begriff rein. Der authentische Mensch Marcel. Den gab es nicht. Das war immer diese Maske. Habe ich immer hinter diese Maske des Sports, der Medien, Arbeit hinten dran geschoben. Und jetzt kann ich echt sagen, natürlich sind mir diese Dinge, die ich da erreicht habe, ja immer noch sehr wichtig und da bin ich stolz drauf. Und das hat mich ja erst zu dem werden lassen, der ich jetzt heute bin, mit all diesen Erfahrungen. Aber heute weiß ich, jetzt bin ich Marcel mit allen Facetten. Ich stehe jetzt zu mir, ich stehe zu meinem Anderssein, ich stehe zu meinem schrägen Gesicht und was alles so noch dazugehört und verspüre eine 100% andere Freiheit in meinem Leben. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und deshalb geht es mir, obwohl ich viel am Jonglieren bin, so vieles sich jetzt schon entwickelt hat und es gibt so viele tolle Ansatzpunkte jetzt in meinem Mutmacher-Projekt. Da muss man gut gucken, wo legt man Schwerpunkte hin. Aber schon jetzt kann ich nur sagen, ich bin unfassbar dankbar und froh und überglücklich, was sich jetzt schon entwickelt hat.
Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man das Buch liest und auch, wenn man mit dir spricht. Und du hast es gerade erwähnt, da gibt es unglaublich viele Ansatzpunkte. Du nennst das Mutmacher-Projekt ja auch ein crossmediales Projekt. Was bedeutet das? Wo liegt denn der Schwerpunkt in diesem Mutmacher-Projekt? Ist es das Buch oder ist es eigentlich noch viel mehr?
Ja, das Buch ist natürlich ein wichtiges Etappenziel und das Buch geht natürlich in eine Tiefe rein. Aber gleichzeitig weiß ich auch, ein Buch ist natürlich auch in der Reichweite beschränkt. Daher ist es mir wichtig gewesen, dass eine Crossmedialität besteht, dass man Reichweiten über digitale Medien besteht. Da ist für mich ganz besonders LinkedIn ein wundervoller Hebel mit durchaus großen Reichweiten. Andere Kanäle ebenfalls, aber LinkedIn ist da schon mein allerstärkster Kanal. Und das Mutmacher-Projekt basiert auf unterschiedlichen Säulen. Da gibt es die Säule des Buch Mutmacher-Menschen, Schrägstab außergewöhnlich. Da gibt es sehr viel Social-Media-Inhalte, crossmediale Inhalte, Fotos, Videos, viel Aufklärungsarbeit auf dem Weg. Dann gibt es aber auch die Säule Workshops. Beispielsweise, ich war kurz bevor wir hier den Podcast gestartet haben, bei einem Schulworkshop von Mainz 05, unserem hiesigen Fußballverein. Die hatten eine Klasse, 3 Stunden heute zu Besuch im Stadion, und ich durfte dort als Workshop-Mitgestalter sein und durfte über das Anderssein mit den Kindern sprechen, aber auch, was sie verbindet. Anderssein haben wir dann mal so rausgehört, so, das sind dann vielleicht andere Fußballvorlieben, aber Gemeinsamkeiten, es sind häufig Werte. Und das war auch heute wieder sehr, sehr bewegend. So, dann hast du diesen Bereich, Workshops. Workshops für Schulen, genauso wie für Führungskräfte. Ich habe manche Wochen, da switche ich von einem Workshop mit Schulen zum nächsten Workshop mit Führungskräften. Denn dieses Thema, mutig zu sich und zu seinem Anderssein zu stehen, sich zu respektieren und dadurch eben auch andere ganz anders mit offenem Herzen wahrzunehmen, das betrifft uns alle, sowohl Kinder wie auch CEOs. Und habe dann eben natürlich noch als ganz, ganz wichtige Säule für mich das Thema Speaker. Ich stehe regelmäßig auf Bühnen beim Messen, war beispielsweise auf einer der größten Personale HR-Messen in Wien, in der Wiener Hofburg, durfte dort über mein Engagement sprechen. Und das sind diese unterschiedlichen Säulen. Und weitere Säulen sind in Planung, und das macht einfach so viel Freude, diese unterschiedlichen Säulen zu bespielen und auf ganz unterschiedlichen Wegen Menschen meine Mutmacherbotschaften für ein respektvolles Miteinander zu vermitteln.
Ja, und was man, glaube ich, hier an der Stelle auch unbedingt mal erwähnen muss, das ist auch so ein Punkt, der mich im Buch echt gepackt hat. Also ihr merkt, liebe Zuhörenden, ich bin von dem Buch echt angefasst, unter anderem auch deswegen, weil es eben in dem Buch nicht nur um Menschen mit sichtbaren Behinderungen geht, sondern du hast in dem Buch auch Menschen dabei, die über ihre sexuelle Orientierung sprechen, die von der Gesellschaft vielleicht in Teilen nicht richtig angenommen wird. Du hast Menschen dabei, die traumatische Erfahrungen gemacht haben mit Suizid in der Familie. Das sind alles Themen, die dann doch schon sehr in die Breite gehen, ne? Wo man auch merkt, anders sein heißt nicht nur, ich sitze vielleicht im Rollstuhl oder habe eine andere Art von Behinderung, sondern jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen. Ist das deine Botschaft, Marcel?
Ausrufezeichen. Genau so ist es. Denn mein Thema ist ja nur eines. Mein schräges Gesicht ist eines. Aber es gibt so unterschiedliche Formen des Andersseins. Sichtbar wie nicht sichtbar. Und häufig sind die Nicht-Sichtbaren die schwerwiegendsten. Als ein Beispiel Thomas Hitzlsperger, einer der bekannten Protagonisten meines Buches und meiner crossmedialen Inhalte, der sagt, du Marcel, mir hat das ja jahrzehntelang niemand angesehen, dass ich homosexuell bin. Thomas Hitzlsperger, wen nicht kennt, einer der besten deutschen Fußball-Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und kurz nachdem er seine Karriere beendet hat, hat er sich als homosexuell geoutet. Und der sagt, nach seinem Outing war er ein ganz, ganz anderer Mensch, freier Mensch. Er wusste, jetzt bin ich der Thomas, der ich bin. Und es gibt keine Maske mehr. Und er hat genauso eine Maske gehabt, wie ich sie mir versucht habe aufzusetzen. Natürlich ist meine Maske weniger schützend gewesen, weil mein schräges Ich hat man ja trotzdem irgendwie immer gesehen, auch wenn ich es auf Fotos versucht habe zu verheimlichen. Man hat ja trotzdem immer wieder gesehen, Marcel ist optisch anders. Bei Thomas Hitzlsperger sieht man es zu keiner Sekunde. Und er hat gesagt, das ist Vorteil, aber auch Nachteil zugleich, weil er natürlich nie nachgefragt wurde, aber innerlich ist es bei ihm implodiert. Und daher gilt es immer wieder, das hast du eben ideal formuliert, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es gibt so viele Themen, die im Lebensrucksack drinnen stecken, die einen beschäftigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dem bewusst machen. Wir sind alle anders. Wir sind alle total unterschiedlich und haben gleichzeitig ganz viele Gemeinsamkeiten. Und deshalb sollten wir uns nicht zu schnell im Schubladen stecken, nur weil wir ein bisschen anders aussehen oder eine andere sexuelle Gesinnung haben. Meistens sind die verbindenden Dinge viel, viel wichtiger und wertvoller.
Ja, und ich glaube, der Weg ist auch ein ganz, ganz spannender und richtiger, dass man den Leuten auch so ein bisschen den Spiegel vorhält. Dass man denen sagt, du, derjenige, der vielleicht anders sein, nicht akzeptieren kann, nicht akzeptieren will, sollte sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, in welchen Facetten er selbst anders ist. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas in sich trägt oder etwas an sich hat, was dich von anderen grundlegend unterscheidet, ist doch besonders hoch, oder?
Ja, und dieses Bewusstsein ist halt total wichtig, weil man ja auch, da komme ich jetzt wieder zurück auf das Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, dass ich ja selbst zu den Mobbern gehört habe. Stichwort Schuppi, Stichwort Big Mac. Ich wollte ja nur ablenken. Und ich glaube, dass es bei Groß und Klein häufig so ist, man will gerne dann von eigenen Themen ablenken. Nur als Beispiel, warum, wenn wir in Runden sitzen oder auch zu zweit nur sitzen, weshalb sprechen wir da so häufig über andere Menschen? Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wir das tun. Aber wir unterhalten uns dann um die Sorgen anderer Menschen und überlegen, Karl Peter sieht wieder komisch aus und warum quasselt er denn so viel? Und hinter dem Rücken erzählen wir so viel, aber trauen wir uns mit den Personen auch direkt zu sprechen? Also, Karl Peter, mich würde das mal interessieren, warum quasselst du denn eigentlich so wieder? Wie bist du denn so drauf? Man kann sich ja auch langsam vortasten. Das versuche ich ja auch immer wieder zu sagen. Nicht jede Person ist dann ja direkt gesprächig über seine eigenen Themen, aber so ein bisschen vorzutasten und mal zu gucken, wie gesprächsbereit ist eine andere Person, ist so viel wertvoller, als sich hinter dem Rücken ja das Maul zu zerreißen.
Das ist auch ein Thema, über das ich mit Nadine Schönwald sehr intensiv gesprochen habe in unserer Podcast-Folge. Dass ich glaube, man muss auch betrachten, dass es natürlich auf der einen Seite Menschen gibt, die mit dem Thema böswillig umgehen, möchte ich jetzt mal sagen, die da nichts Gutes im Schilde führen, schlecht reden hinterm Rücken meinetwegen. Aber ich glaube, es gibt auch eine ganz, ganz große Anzahl an Menschen, die einfach nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, die sich nicht trauen, auf Menschen, die offensichtlich anders sind, auch mal zuzugehen und sich zu erkundigen. Mensch, Marcel, warum ist das denn so mit deinem Gesicht? Wie kam das denn? Darf ich das fragen? Ja, also ich glaube, man hat da so eine natürliche Scham auch, überhaupt die Menschen anzusprechen. Hast du das auch so erfahren?
Ja, natürlich. Und ich muss ja gestehen, mir ging das ja auch ganz lange bei ganz vielen Themen so als ein Beispiel. Einer der Protagonisten des Mutmacher-Projektes ist Tommy Böhme, einer der weltbesten Rollstuhlbasketballer. Und wir treffen uns zum Termin vor seiner Trainingshalle im Mittelhessischen. Und Tommy kommt auf mich zugerollt und ich war im ersten Moment verunsichert, weil ich wusste gar nicht, wie kann ich ihn jetzt begrüßen? Muss ich mich jetzt runterbeugen und ihm irgendwie förmlich die Hand schütteln? Kann ich ihn eigentlich auch in den Arm nehmen, wenn ich mich runterbeuge? Ist es übergriffig? Oder soll ich ihm irgendwie ein High Five geben? Oder eine Faust? Wie begrüßt man jetzt einen Rollstuhlfahrer? So, dann sind wir dann in die Halle rein und haben uns in die Halle dann bewegt zum Gespräch, zum Interview. So, und dann habe ich dann überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich stand da am Anfang neben ihm und fand das total komisch, weil ich ja über ihm war. Er im Rollstuhl, ich weit oben. Dann habe ich mich auf die zweite Stufe der Tribünentreppe gesetzt, um einigermaßen mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Und ich habe ihn gefragt, dann, du, Tommy, ganz ehrlich, müssen wir jetzt mal zwei Sachen fragen. Wie ist es jetzt, dass wir hier so auf Augenhöhe sind? Und wie fandest du das vorher? Und wie war das eigentlich mit der Begrüßung draußen vor der Halle? Und dann sagt er, ey Marcel, mach dir doch nicht so viel Gedanken. Entscheidend ist, dass du das, was du tust, dass du das einigermaßen respektvoll tust. Ob du mich jetzt draußen bei der Begrüßung umarmst, abklatschst, whatever, ist wurscht egal. Hauptsache, du machst es einigermaßen respektvoll. Und jetzt hier ganz genauso bei unserem Interview, ich finde es cool, dass du dich jetzt hier so platziert hast auf Augenhöhe, aber ich bin es auch gewohnt, dass genügend Leute einfach neben mir stehen bleiben. Das ist ja auch völlig okay. Doof fände ich es nur, wenn die Leute sich irgendwie runterknien. Dann sieht das so ein bisschen unterwürfig aus, aber sonst sagt er, ey, alles easy, mach dir nicht so viele Gedanken. Und ich glaube, das, so Gespräche helfen einfach total, um Berührungsängste abzubauen. Und das versuche ich ja immer wieder zu ermöglichen, dass ich zeige, man kann über solche Themen sprechen. Und ich veranstalte jetzt auch regelmäßige Mutmacherabende mit unterschiedlichen Städten, mit unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten, die in irgendeiner Form anders sind. Und da unterhalten wir uns einfach. Wie ist es für dich so in der Öffentlichkeit? Wie kann man mit dir umgehen? Und alleine durchs Gespräch und wenn die Menschen, die zuhören, da so ein bisschen ihre Nuggets rausnehmen, da kann man so, so viel bewirken.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, ne? Dass man, wenn man Interesse an sowas hat, auch einfach mal offen auf die Menschen zugeht und mit ihnen darüber spricht. Ja, und ich habe ähnliche Erfahrungen ja selbst gemacht. Ich habe das damals auch Nadine erzählt. Ich hatte auch jemanden bei mir in der Schulklasse damals, der im Rollstuhl saß, und habe auch ganz oft den Fehler gemacht, dass ich vor dem auf die Knie gegangen bin, um den zu begrüßen. Und der hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat gesagt, Mensch, Patrick, ne, lass das mal bitte. Das ist mir unangenehm. Kannst stehen bleiben, mir die Hand geben. Das passt dann schon. Und ich war froh drum, dass er mir das gesagt hat, ganz ehrlich. Ich hab mich natürlich entschuldigt dafür, dass ich das immer falsch gemacht habe. Er hat sofort gesagt, du brauchst dich nicht entschuldigen, passt alles. Du hast es ja nur gut gemeint. Aber ich wollte es dir nur mal sagen, das ist für mich kein Problem, wenn du einfach neben mir stehen bleibst. Auch wenn du, ich war schon immer sehr groß. Ich bin auch 1,91, war als Jugendlicher auch schon nicht klein. Auch wenn du ziemlich groß bist, bleib einfach neben mir stehen. Ja. Und dieses Erlebnis, dass man dieses offene, ungefilterte Gespräch auch darüber führen kann einfach und dass danach die Beziehung viel lockerer ist, viel verständnisvoller. Das war ein gutes Erlebnis für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schön, ist wichtig und da hilft ein Gespräch. Aber wichtig ist auch, finde ich, dass man da nicht zu vorbrechend ist. Das kann man ja nicht erwarten, dass eine Person darüber auch wirklich sprechen mag. Wenn ich mich an den Marcel von früher erinnere, da war ich natürlich verdutzt und verängstigt, als mich jemand gefragt hat, ja, warum ist denn eigentlich dein Gesicht so schief? Wenn ich mich überlege, die schlimmsten Momente waren, wenn mich Kinder angesprochen haben. Ja, warum siehst du so schräg aus? Ja, puh, da stehst du da und läufst rot an. Das waren die schlimmsten Momente. Inzwischen mit viel mehr ganz anderer Selbstakzeptanz freue ich mich natürlich ganz enorm, wenn diese Fragen kommen, weil man dann einfach positiv konnotierte Aufklärungsarbeit leisten kann. Egal, ob es mit Kindern sind oder mit Erwachsenen. Aber was ich damit nur sagen will, du kannst es nicht voraussetzen, dass eine Person jetzt, egal mit welchem Thema sie zu leben hat, darüber auch offen sprechen mag. Deshalb glaube ich, ist es immer wichtig, sich so ein bisschen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, sich immer so ein bisschen ranzutasten und einfach mal so zu hören, so, ja, Marcel, wie bist du, hat der so ein bisschen beobachtet, du bist ja so ein bisschen, hast ja irgendwie so ein bisschen Beeinträchtigungen und das Kind vielleicht noch nicht so mit Hau drauf, in your face, direkt beim Namen nennen und dann mal zu sehen, wie bereitwillig ist die andere Person, darüber zu sprechen. Ich versuche dann immer auch schon zu signalisieren, weil das ist ja keine Einbahnstraße, das ist ja so ein bisschen zweiseitig. Ich versuche dann immer so ein bisschen mit Nicken und mit einem Lächeln zu signalisieren. Ja, frag ruhig. Das ist mir wichtig. Und so, So, das ist meine Empfehlung, so ein gegenseitiges Ranrobben und einfach mal zu gucken, wie bereit ist man dann, über solche Dinge zu sprechen. Man muss völlige Akzeptanz haben, wenn dann so ein Gespräch nicht in die Tiefe geht, so, dann soll es einfach nicht sein. Aber mir ist es wichtig, dass man es fördert, weil das hilft so sehr, ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen.
Was mir aufgefallen ist im Buch, dass die Menschen, die du porträtiert hast, kann man ja fast schon sagen, alle so eine Entwicklung durchlaufen haben, so eine Entwicklung des Verdrängens und Versteckens und irgendwann dann doch aus sich rauskommens mit allen Konsequenzen, die das dann auch mit sich gebracht hat. Und das zeigt natürlich eine Menge Stärke, eine Menge Mut. Aber wenn ich das jetzt mal so auf den Alltag von uns allen projiziere, insbesondere auf das Thema Job, uns hören ja auch viele zu, die insbesondere im Vertrieb in diesem Karrierehamsterrad stecken und da stark sein müssen und meinen, stark sein zu müssen, ihre Stärken eher nach außen zu kehren, als ihre Schwächen zu zeigen, die Angst davor haben, auch mal offen zuzugeben, dass sie irgendwo anders sind, dass sie vielleicht irgendwo Schwächen haben. Natürlich auch aus Angst davor, dass es Nachteile für sie hat, insbesondere im beruflichen Kontext. Was sagt man diesen Menschen? Wie ermutigt man sie dazu, doch so zu sein und es auch so zu zeigen, wie sie sind und es eben nicht unter unglaublichem Kraftaufwand jahrelang zu verstecken, nur der Karriere willen?
Es gibt da natürlich keinen Hebel, den du von jetzt auf gleich umstellst und dann sagst du, ja, ist alles mit dir gut. So. Das sind alles individuelle Situationen. Da kommen ja dann Themen wie beispielsweise, um es jetzt aus meiner Sicht zu sagen, wenn ich jetzt schon 3 Kinder hätte, dann hätte ich ja jetzt auch nicht gesagt, ich gebe meinen privilegierten festangestellten Job auf und gehe jetzt in eine bisschen finanziell riskantere Situation. Nein, da müsste ich gucken, verdammt nochmal, dass ich meiner Familie den auch finanziellen Rückhalt biete. Und dann bin ich vielleicht jetzt nicht joblich so erfüllt, aber habe dann halt ein fixes Einkommen und meine Family kommt gut durch. So, das muss man, man kann jetzt aus meiner Geschichte keine Blaupause machen. Aber es gibt immer Wege, auch in diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast, auch wenn es so trubelig und so verrückt und so ein Load ist, wie man sich irgendwie nicht schlimmer vorstellen konnte. Es gibt immer einen Weg, mutiger und selbstbewusster und ein bisschen selbstreflektierender, selbstreinigender zu werden. Und diese Mutmacher-Menschen erzählen ihre jeweiligen Wege. Denn mein Weg ist ja auch nur einer. Mein Weg ist jetzt auch nicht die Blaupause für alle, weil es so individuell ist. Und deshalb war es mir einfach wichtig, die Perspektive von den 11 Mutmacher-Menschen zu zeigen, in crossmedialen Inhalten, in Social Media und in dem Buch. Und das mündete dann unter anderem in einem Kapitel im Buch, das nennt sich das Rezeptbuch. Mhm. Und in diesem Rezeptbuch werden 12 Wege zusammengefasst, 12 verschiedene Wege, wie es die mutmacher Menschen geschafft haben, Mut und Selbstwert zu gewinnen, Kraft zu gewinnen. Also ich habe alles das, was diese Personen mir so erzählt haben, habe ich dann zusammengefasst in diesem einen Kapitel. Und das ist so die größte, meines Erachtens, die größte Hilfestellung für uns alle, da zu gucken, wie ist es anderen schon gelungen. Und nicht alle 12 Wege, die ich da notiert habe, ist für jede und jeden praktikabel. Aber von den 12 Wegen, bin ich mir sicher, findest du zumindest einen, wo du sagst, da habe ich mal einen Ansatzpunkt.
Würdest du sagen, es lohnt sich immer, sein Anderssein nach außen zu kehren und das offen zu spielen? Oder gibt es Einschränkungen, wo du sagen würdest, in diesem Fall wäre ich doch ein bisschen vorsichtig damit?
Das gibt es leider natürlich immer. Und da erzähle ich weiter aus meinem Gespräch mit Thomas Hitzelsberger, der gesagt hat, naja, auch wenn ich jetzt jahrelang unter meinem nicht sichtbaren Anderssein gelitten habe und mich jetzt, nachdem ich mich geoutet habe, viel, viel besser und freier fühle, würde ich niemals allen Menschen, die homosexuell sind, empfehlen, sich zu outen, weil es gibt Lebensbereiche, in denen ist es saugefährlich. Mhm. Vielleicht ist es in Deutschland gefühlt noch ein bisschen sicherer, aber wenn du vielleicht in manches abgelegene Dorf kommst, ist es vielleicht auch schon schwieriger. Und wenn du in andere Länder gehst, ist es auch schon schwieriger. Also von daher, da muss man abwägen. Da muss man natürlich total abwägen. Deshalb, ich kann für mich persönlich natürlich sagen, für mich war es ein absoluter Gamechanger, Lebenschanger. Und wenn es Menschen gelingt, die Kraft aufzubringen, sich dann sozusagen dann tapfer auch zu ihrem Anderssein so zu stehen, dann finde ich es cool. Aber man kann keine Blaupause draus machen. Und ich erzähle noch eine Geschichte aus dem heutigen Schulworkshop. Ich habe dann auch mal so rumgefragt, so, und wie seht ihr so das Thema Anderssein? Und wir arbeiten da viel auch in Kleingruppen, weil es viel einfacher ist, erstmal mit 2, 3 Leuten vielleicht über manche Themen zu sprechen, die dich sehr beschäftigen oder belasten, als in einem Plenum. Und im Plenum sagte dann aber schon ein Junge, ich lebe mit Farbsehschwäche, Farbenblindheit. Und dann habe ich selbst gefragt, ja, wie ist das so und wie fühlt man sich da so an und was siehst du jetzt hier eigentlich, während wir hier ganz normal in diesem Raum sitzen? Und dann hat er das so ein bisschen erklärt, welche Farben er sieht und wie viele welche Farben er nicht sieht. Und dann ist eine, ich würde sagen, viertelstündige Diskussion in dem Plenum der Schülerinnen und Schüler entstanden, weil die einfach auch wissbegierig waren, weil die einfach sich das auch vorstellen wollten und die gemeinsam ein ganz anderes Verständnis für das Thema Farbsehschwäche entwickelt haben. Das hat, diese Viertelstunde hat die gesamte Gruppe von Schülerinnen und Schülern total weiterentwickelt. Mhm. Und da war es wunderbar schön, dass sich der Junge getraut hat, das Thema anzusprechen.
Mhm. Mir ging ein Gedanke, als ich das Buch gelesen habe, nicht aus dem Kopf. Und zwar habe ich mir immer so überlegt, wer ist denn wohl die Hauptzielgruppe dieses Buches oder wer gehört zu den Hauptzielgruppen dieses Buches? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine der Hauptzielgruppen für dieses Buch tatsächlich Eltern sind. Weil ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, ich habe selbst 2 Kinder, 2 Töchter, 6 und 8 Jahre alt, dass es unglaublich wichtig ist, dass man schon bei den Kindern anfängt, Toleranz und Verständnis an den Küchentisch zu bringen. Und mit denen auch offen darüber zu sprechen, was es für andere Menschen eigentlich bedeutet, auch anders zu sein und warum sie trotzdem nicht weniger wert sind. Ja, ich meine, wir haben bei uns zu Hause diese Diskussion auch. Wir haben hier eine Schule, die auch auf Inklusion setzt, wo eben auch Kinder mit dabei sind, die gewisse Einschränkungen haben, die ganz normal am Unterricht mit teilnehmen. Und da fragt meine Tochter natürlich ab und zu Hause auch mal, warum ist das denn so und wie gehe ich da am besten mit um? Ich glaube, wir müssen uns diesem Thema insbesondere unseren Kindern gegenüber offen stellen, oder Marcel?
Da kann ich vielleicht dickes Ja. Und da kann ich erzählen, dass ich mit einer Schule jetzt mal so ein Modellprojekt fahre, dass wir parallel sowohl mit den Schulklassen und mit den gleichen Eltern zusammen über diese Themen sprechen. Wie sind wir anders? Wie gehen wir mit unserem Anderssein um? Damit man dann eben auch die Themen in der Familie weiter diskutieren kann. Dann sitze ich natürlich nicht am Frühstückstisch mehr mit dabei, aber wenn beide Seiten offen für die Themen und sensibilisiert für die Themen sind, ja, ob man offen ist, ist dann wieder die andere Frage, aber im ersten Moment wird man ja sensibilisiert für so ein Thema. Und ich glaube, das hat dann schon eine ordentliche Wirkung, weil wenn Kinder so Themen mit nach Hause bringen und die Eltern wischen es einfach weg, weil sie da überhaupt keine Lust drauf haben, dann ist die Wirkung vielleicht nur halb so groß oder ein Drittel so groß. Mhm. Aber wenn beide Seiten sensibilisiert sind, glaube ich, kann die Wirkung stark werden.
Mhm. Ja, und dann haben wir ja das Unternehmensumfeld, ne? Du sagtest, du bietest auch Workshops an, auch in Richtung von CEOs und Führungskräften. Ich bin selbst Führungskraft in einem Unternehmen und selbstverständlich stellen wir Führungskräfte uns auch immer wieder die Frage, wie wir dem Thema Diversität richtig begegnen, wie wir dem Thema Inklusion richtig begegnen, insgesamt dem Thema Anderssein richtig begegnen. Wie siehst du die Entwicklung in Unternehmen und was meinst du, muss da vielleicht noch viel mehr Beachtung finden?
Ja, wenn wir überlegen, wie unterschiedlich, wie anders die Menschen in Unternehmen sind, dann wird dir bewusst, wie viele Talente und Fähigkeiten dort schlummern, aber auch wie viele Vorurteile dort verankert sind. Und ich habe das selbst erlebt, dass mir manche Jobs nicht zugetraut wurden. Kriege ich heute immer wieder mal manche Geschichten, dass ich Jobs nicht bekommen habe, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber vielleicht wäre ich die inhaltlich beste Person gewesen. Ich glaube, im Arbeitsumfeld ist es so dermaßen wichtig, auf Talente und Potenziale zu achten und zu schauen, wie kann man die gewinnbringend einsetzen. Auch wenn es am Anfang vielleicht mal ein bisschen holprig ist oder ein Anfangsinvest bedarf, einer Person die richtige Aufgabe so zu bauen oder das richtige Arbeitsumfeld zu bauen. Da sind wir jetzt ja beispielsweise bei dem Thema, in meinem Umfeld sind Menschen, die sind hochsensibel. Da geht es um Themen wie Geräusche, unfassbar geräuschempfindlich. Da ist schon das Thema Essgeräusche, Brot nebendran zu essen. Da implodiert die Person. Und dann jetzt einfach zu sagen von heute auf morgen, ja, du wechselst jetzt mal von deinem Zweierbüro in oder von deinem Einzelbüro in ein Großraumbüro, obwohl die Person die beste in ihrem Inhalt ist, weil sie unfassbar strukturiert arbeitet, aber in dem neuen Setting kommt sie nicht zurecht. So, deshalb achte ich es als unfassbar wichtig, in der Arbeitswelt da sehr, sehr detailliert darauf zu achten, wie kannst du die Fähigkeiten deiner Leute so gut wie möglich einsetzen. Und da sind für mich Führungskräfte unfassbar wichtig, weil du die Chance hast, diese Fähigkeiten, Potenziale, aber auch Hürden und Herausforderungen deiner Mitarbeitenden zu analysieren. Und wenn du es schaffst, das ist Menschenmanagement, wenn du es so willst, wenn du es schaffst, den Leuten eine Sicherheit zu geben, eine psychologische Sicherheit zu geben, dass sie so sein können, wie sie sind, mit ihrer Form der Andersartigkeit, dann werden sie dir es mit Leistung zurückzahlen. Mhm. Dann wird das Thema Anderssein und Mut zum Anderssein auch ganz, ganz schnell zum Wirtschaftsfaktor.
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir uns alle mal mächtig hinter die Ohren schreiben sollten im Umgang mit unseren Mitarbeitenden. Und auch dazu gehört halt eine ganze Menge Mut, ne? Also der Mut der Führungskraft, auch auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ich habe da einen Verdacht, etwas festgestellt zu haben. Wollen wir darüber sprechen? Möchtest du da offen zu mir sein? Ist das für dich ein Problem? Wollen wir gemeinsam nach einer Lösung suchen? Aber natürlich auch den Mut an die Mitarbeitenden zu geben, die hoffentlich ein gutes Verhältnis zu ihrer Führungskraft haben, ein vertrauensvolles Verhältnis haben und sich dann auch selbst ein Herz fassen und zu mir, zu anderen Führungskräften kommen und sagen, du, ich muss dir mal was erzählen. Ich habe diese Hochsensibilität oder ich habe andere Einschränkungen, bei denen ich immer wieder im Alltag merke, dass die momentan an mich gerichtete Aufgabe für mich einfach sehr schwer ist. Ja, das ist ja auch ein Gespräch, das ist nicht einfach. Da kehren wir wieder zu diesem Thema zurück, was wir mit dem Thomas hatten, Karriere und so, ne, offen zugeben, dass man Schwächen hat, dass es eigentlich da in diesen Kontext, in dem man sich bewegt, nur schwer reinpasst, wenn man nichts verändert. Ja, ich meine, um bei dem Beispiel von Thomas zu bleiben, er hat sich ja auch quasi erst nach seiner Fußballkarriere geoutet, kann man sagen. Er hat sich also bewusst während seiner Karriere dazu entschieden, das nicht zu sagen, vielleicht aus Angst, dass er dadurch berufliche Nachteile haben könnte. Ich weiß es nicht, du wirst es besser wissen.
Ja, exakt, ganz genau. Ja. Ganz genau, das ist es so. Was da noch dazu kommt, und das habe ich ja selbst bei mir festgestellt. Ich war ja schon Führungskraft, ich hatte ein Team, ich nenne es auch Outing, bevor ich das erste Mal über mein Leben mit körperlicher Behinderung gesprochen habe. Und ich dachte schon, dass ich davor eine völlig okaye Führungskraft bin. Habe aber realisiert, dass ich danach ja ganz anders in mir geruht habe, mich ganz anders ja selbst akzeptiert habe, mit meinen Themen ganz anders umgegangen bin und habe dann auch verstanden, oh ja, okay, jetzt habe ich auch ein ganz anderes Verständnis für andere, für die Themen anderer. Und es fängt so häufig bei dir selbst an. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen auch als Führungskraft sagen, ja, jetzt gehe ich hier mit meinen Leuten viel besser und respektvoller um, wenn du mit dir selbst nicht respektvoll umgehst. Das fängt immer bei dir selbst an. Nicht umsonst sagt man ja auch in der Partnerschaft, du musst erstmal dich selbst lieben, bevor du eine andere Person lieben kannst. So ist es genau auch im Arbeitsumfeld. Es fängt bei dir selbst an. Und das ist für mich ein großes Thema auch von meinen Führungskräfte-Workshops, das den Menschen klar zu machen.
Bevor wir so langsam in Richtung des Endes des Podcasts steuern, möchte ich dir aber noch eine ganz wichtige Frage stellen, die mich auch persönlich echt interessiert. Wo steuern wir als Gesellschaft aus deiner Sicht hin, was das Thema Toleranz angeht, was das Thema Akzeptanz von Anderssein angeht? Ich erlebe im Moment gerade auch auf LinkedIn und in vielen anderen Bereichen ganz, ganz viele Berichte, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, dass sie eher in die Intoleranzrichtung gehen, anstatt in die Toleranzrichtung. Wie siehst du das, nachdem du dich jetzt so intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hast?
Dein Gefühl bestätige ich leider. Und das ist für mich der Antrieb meines Wirkens. Denn ich habe mir natürlich die Frage gestellt, will ich in einer Gesellschaft, in der Hass und Hetze und Negativismus und Parolen mehr und mehr an Raum gewinnen, willst du da deinen privilegierten, festangestellten Job aufgeben und in eine finanzielle und vielleicht auch anfangs organisatorisch, inhaltlich schwierige Lage begeben? Und ich hab nicht lange überlegen müssen und es mit Ja beantwortet, weil es braucht solche Initiativen. Da bin ich ja nur eine Person. Ich versuche ja nur der Schneeballanschubser zu sein. Ich kann ja jetzt nicht alles selbst von jetzt auf gleich ändern. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja nur Schneeballanschubser. Dieser Schneeball rollt und rollt und der Anschubser ist dann beim Rollen vielleicht nur noch partiell mit dabei. Aber dieser Anschubser möchte ich sein. Ich möchte auch, dass meine Kinder und Enkelkinder mal in einem einigermaßen respektvollen und vorteilsfreien Land leben und sich nicht, wie ich es momentan sogar in meinem Freundeskreis immer wieder mal höre, diese überlegen so, also wenn das so weitergeht, dann muss man ja eigentlich mal auswandern. Aha. Das finde ich traurig. Ich lebe gerne in Deutschland, ich lebe auch besonders gerne in Mainz und da möchte ich meinen Beitrag leisten. Meine Lebensgeschichte mit meiner körperlichen Behinderung kombiniert mit meinen journalistischen und Kommunikationsskills, das kombiniere ich in meinem Wirken rund um meine Mutmacher-Themen. Über die Säulen habe ich vorhin gesprochen. Und da möchte ich meinen Beitrag leisten für ein respektvolleres und vorteilsfreieres Miteinander in unserer Gesellschaft.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, was du eben angesprochen hast. Wir haben natürlich immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir auf die aktuelle Entwicklung reagieren. Wir können davor weglaufen und uns an einen vermeintlich besseren, sichereren Ort begeben. Oder wir können uns mit breiter Brust draußen aufstellen und sagen, wir machen das nicht mit. Wir gehen dagegen an. Wir machen darauf aufmerksam, dass es so nicht funktionieren kann. Und genau das war auch der Grund, warum wir dich hier in diesem Podcast eingeladen haben, Marcel. Weil ich glaube, dass jeder, egal welche Podcast-Vorliebe er hat und in welchem Bereich er tätig ist, sich dieses Thema mal ganz, ganz arg zu Herzen nehmen muss. Wie geht es weiter mit deinem Mutmacher-Projekt? Was sind die nächsten Schritte?
Die Säulen, Buch, Social Media, Workshops, Vorträge werden natürlich weiter gestärkt und gleichzeitig wird eine ganz, ganz wichtige weitere Säule dazukommen. Das wird der Mutmacherverein sein, 2026. Der wird sich im Speziellen dafür einsetzen, Schulworkshops zu finanzieren, da werde ich bei der Ausführung gar nicht mit dabei sein, weil es nicht an mich gekoppelt sein soll. die werden sich dafür einsetzen, an Schulen auf spielerische Art und Weise, unter anderem mit Hilfe von Rollstuhlbasketball, Perspektivwechsel zu ermöglichen und das Thema gelebte Vielfalt, Inklusion, Respekt, Vorteile abbauen. Und das an der Wurzel der Gesellschaft bei unseren Kindern zu manifestieren. Das ist für mich der ganz, ganz wichtige nächste Schritt.
Wahnsinn. Und am 6.11., glaube ich, war es, erscheint das Buch, korrekt?
Genau, genau. Und das ist, ich habe es ja eben schon gesagt, ein wichtiges Etappenziel. Und es wäre sehr gut und wichtig, wenn sich das Buch weit verbreitet, um dem gesamten Thema, den Botschaften, eine starke Basis zu geben. Und gleichzeitig ist es und bleibt es auch in Anführungszeichen nur ein Etappenziel für vieles, vieles, was wir noch tun und erreichen müssen. Denn für die Werte einzustehen, von denen ich gesprochen habe, das ist eine Neverending Story.
So ist es. Marcel, ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein für dieses unglaublich wichtige Thema. Und ich freue mich natürlich noch ganz, ganz viel mehr von dir zu hören und zu sehen. Und ich werde dich auf jeden Fall bei deiner Reise begleiten. Da kannst du dir ganz sicher sein. Vielen Dank, Marcel.
Danke. Danke, hat mich sehr gefreut, Patrick. Und ja, dadurch, dass du jetzt das Thema weiter trägst hier über den Podcast, bist du ja genauso ein Schneeball mit Anstupser und ganz genauso ein Mutmacher für viele. Danke.
Um es da genau geht, dann solltest du mal in die Shownotes schauen. Dort verlinken wir nämlich auch Marcels LinkedIn-Profil und wir werden selbstverständlich auf LinkedIn auch über die Buchveröffentlichung berichten. Für mich persönlich war das heute ein unglaublich wichtiger Termin, denn Marcel macht nicht nur den Menschen Mut, die unmittelbar von einer Einschränkung betroffen sind, sondern macht unter anderem auch mir als Vater Mut, meinen Kindern dieses Thema viel näher zu bringen und selbst auch den Mut aufzubringen, intensiv darüber zu sprechen, dass Toleranz ein ganz wichtiges Thema ist, dass Inklusion ein wichtiges Thema ist und dass wir einfach ein bisschen mehr aufeinander achten und einander akzeptieren sollten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.